Herzlich willkommen zur 15. Sendung Die Wahl der Waffen von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute befassen wir uns mal mit der Wahl der Waffen. Soll heißen, ich versuche heute die Frage zu beantworten, wann ein Coach welches Coaching-Tool oder etwas vornehmer ausgedrückt, welche Interventionstechnik anwendet. Ich hatte ja in der letzten Hörsendung schon mal die Analogie mit den Nasentropfen gebracht. Ein guter Arzt wird wohl kaum Nasentropfen gegen Kopfschmerzen verschreiben, auch wenn deren Wirkung gegen Schnupfen tausendfach bewährt ist. Ja, wie löst denn jetzt der Coach die Frage nach dem geeigneten Coaching-Tool? Die einfachste Variante wäre ja folgende. Er beherrscht nur eine einzige Methode und preist diese als Allheilmittel an. Das erinnert mich dann ein bisschen an diese Quacksalber, die in den Westernfilmen immer ihre Tinkturen verkaufen wollen. Das Wundermittel zieht Frauen an, wehrt Moskitos ab oder umgekehrt, hilft gegen Aufregung, Müdigkeit, schütteres Haar, Magenverstimmung, Alkoholismus, Trübsal und zittrige Hände. Naja, das ist sicher absolut übertrieben und überspitzt, aber auch beim Coaching wird alle paar Jahre irgendeine neue Methode angepriesen und durchs Dorf getrieben, als wäre es das einzig Wahre. Der endgültige, wahre Persönlichkeitstest oder die esoterische Methode gegen die Unbill des Lebens, die einem inneren Frieden und Erfolg verschafft. Also eine Methode für oder gegen alles, one size fits all, ja, Sie merken schon, davon halte ich nichts. Das kommt mir immer vor wie in diesem sowjetischen Witz. Der Erfinder einer Fingernägelschneidemaschine wird gefragt, aber Genosse, die Finger sind doch bei jedem Menschen unterschiedlich lang. Darauf der Erfinder, vorher ja. Also, nur ein Tool zu kennen ist schlecht. Es bleibt also immer die Qual der Wahl. Der Coach muss sich jedes Mal für ein angemessenes Tool entscheiden. Tja, und 200 Coaching-Tools kennen und anwenden ist auch schlecht. Warum? Naja, wenn ich 200 Tools kenne, ist die Gefahr groß, dass ich keines richtig kenne oder mit keinem einzigen richtig Erfahrung gesammelt habe. Ein Arzt wird ja auch nicht alle 2 Wochen alle seine Medikamente wechseln, auch wenn jedes Jahr über 30.000 neue Medikamente auf den Markt kommen, wie ich kürzlich gelesen habe. Nein, also das ist auch keine Lösung. Meine Meinung lautet folgendermaßen. Ein guter Coach hat ein angemessenes Repertoire von 10, 20, 30 Tools, je nach Gebiet, in dem er arbeitet. Diese Tools beherrscht er. Er hat also ausreichende Erfahrungen damit sammeln können. Sie sind seriös, das ist im Business Coaching besonders wichtig, wissenschaftlich fundiert und sie funktionieren bei den meisten Klienten. Das ist wieder ein bisschen ähnlich wie mit den Medikamenten. Manche Interventionstechniken funktionieren bei manchen Klienten nicht, genau wie manche Medikamente bei manchen Patienten nicht anschlagen. Und manchmal funktionieren Methoden auch nicht, weil Klienten nicht wirklich mitziehen. Also sie halten im übertragenen Sinne die vorgeschriebene Dosierung nicht ein und setzen das Antibiotikum nach 2 Tagen ab, weil es ihnen ja schon wieder besser geht. Und was auch immer wieder passieren kann, ist, dass ein Klient ein Tool einfach ablehnt. Ich habe mal mit einer Führungskraft gearbeitet und ihr vorgeschlagen, Probleme in dem neuen Team mithilfe einer Aufstellung, also in diesem Falle macht man das dann mit Holzfiguren, zu analysieren. Ja, der hat das schlichtweg abgelehnt, das war ihm einfach zu kindisch und das passte nicht zu ihm. Naja, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, also greift man dann als Coach auf eine andere Methode zurück. Die Wahl des Tools ist immer ein Angebot des Coaches. Der Coach erklärt die Technik, aber die Entscheidung trifft dann der Coachee. Ja, es bleibt beim Problem. Wann wählt der Coach welche Waffe, also welches Tool, um mich optimal zu unterstützen? Hierzu möchte ich Ihnen mal ein Modell vorstellen, das für mich persönlich sehr hilfreich ist. Es handelt sich um die logischen Ebenen nach Robert Dilts. Robert Dilts ist ein Autor, Trainer und Berater im Bereich des neurolinguistischen Programmierens, also NLP, und er hat dieses Konzept 1990 eingeführt und es ist mittlerweile schon ziemlich verbreitet. Dieses Modell wird manchmal als Persönlichkeitsmodell oder besser als ein Modell zur persönlichen Veränderung beschrieben. Die Ausgangslage ist folgende. Coaching will ja immer eine Veränderung erreichen. Also wenn ich einen Coach aufsuche als Klient, will ich eine Veränderung. Ich will ein Problem lösen oder ich will ein Ziel erreichen. An dieser Stelle möchte ich mal einen kurzen Einwurf bringen. Ich gehöre nicht zu den Coaches, die das böse Wort Problem nicht hören wollen. Es ist zwar richtig, Einstein hat mal gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Einverstanden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man ein Problem auch als solches betiteln darf. Es hieß ja auch nicht, Houston, we have an opportunity. Also, Houston, wir haben eine Herausforderung oder eine günstige Gelegenheit zu zeigen, was für Teufelskerle wir sind. Nein, es hieß, Houston, we have a problem. Wir haben ein Problem. Aber zurück zum Thema. Ich arbeite also mit einem Coach, weil ich mit meinen bisherigen Lösungsversuchen nicht weitergekommen bin. Und wenn es immer um eine Veränderung geht, dann ist doch die Frage, wo setze ich denn jetzt mit der Veränderung an? Und wenn ich diese Frage beantworten kann, dann kann ich auch eine Antwort auf die Frage finden, mit welcher Interventionstechnik setze ich denn an? Und hier können mir die logischen Ebenen nach Dills eine Art Landkarte zur persönlichen Veränderung liefern. Man kann sie quasi als Ebenen der Intervention verstehen. Okay, wie sieht denn dieses Modell jetzt aus? Stellen Sie sich mal eine Pyramide vor, die verschiedene Level, also Stufen hat. Und wir fangen mal mit dem untersten Level an, mit der Basis. Das ist die Umwelt. Die Umwelt ist alles, worauf wir reagieren. Unsere Umgebung und die Menschen, denen wir begegnen. Dieser Level beantwortet die Frage, was ist außerhalb von mir? Die nächste Stufe der Pyramide ist das Verhalten, also unsere konkreten Handlungen in der Umwelt. Also, was tue ich? Die dritte Ebene sind die Fähigkeiten. Wir haben ja schon in früheren Hörsendungen über Ressourcen gesprochen. Es handelt sich hierbei um Strategien, Fertigkeiten, Kenntnisse, die ich in meinem Leben benutze. Das beantwortet die Frage, was kann ich? Die vierte Stufe sind Glauben und Werte. Also das sind Leitideen, die ich für wahr halte und als Grundlage meines täglichen Lebens benutze. Das können Berechtigungen sein, also eine Art Erlaubnis. Zum Beispiel, ein echter Kerl darf sich auch mal ordentlich betrinken. Oder Einschränkungen, also Verbote. Ich darf meinem Chef nicht widersprechen. Die Frage, die beantwortet ist, ist, was denke ich über und was ist mir wirklich wichtig? Die Spitze der Pyramide, die oberste Stufe, ist die Identität. Das ist mein grundlegendes Selbstbild. Hier geht es also um meine tiefsten zentralen Werte, meine Aufgabe im Leben. Die Frage, die hier beantwortet wird, heißt, wer bin ich? Ein Punkt ist hierbei interessant. Lediglich die beiden unteren Stufen, Umwelt und Verhalten, sind nach außen sichtbar. Und trotzdem neigen wir dazu, Menschen nach diesen beiden Stufen zu beurteilen. Wobei Fähigkeiten, Glauben, Werte und Identität ja von uns nicht gesehen werden. Das ist ein bisschen so wie der Eisberg, von dem ja auch nur ein Fünftel über Wasser zu sehen ist. Der Vollständigkeit halber will ich noch einen Punkt erwähnen. Oft gibt es über der Identität noch eine weitere Stufe in der Pyramide, die wird dann Zugehörigkeit, Vision oder Mission genannt. Da geht es also um die ganz, ganz grundsätzlichen, fast schon spirituellen Fragen. Herbert Knebel, der Ruhrgebiets-Comedian, hat das mal so formuliert. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wann kommt der Bus? Aber diese Ebene lasse ich jetzt mal außen vor, da die für mich im Business-Coaching kein echtes Thema ist. Jetzt kennen wir die Pyramide, also die logischen Ebenen. Und jetzt stellt sich doch die Frage, wie sind denn diese logischen Ebenen miteinander verknüpft? Und das lässt sich ganz vereinfacht folgendermaßen darstellen. Ich verändere meine Umgebung durch mein Verhalten. Um mein Verhalten zu ändern, muss ich andere neue Fähigkeiten erlangen. Und um Fähigkeiten zu erlangen, muss ich den Glauben haben, dass ich diese Fähigkeiten auch erlangen kann oder erlangen darf. Und zu guter Letzt, um meinen Glauben oder präziser meine Glaubenssätze, also meine inneren Geh- und Verbote zu verändern, muss ich bei meiner Identität ansetzen und mich fragen, wer bin ich und wer will ich sein? Ja, so viel mal zu dem Modell der logischen Ebenen. Wie erkenne ich jetzt, wo ich als Coach ansetzen muss? Naja, zum einen wird ein Klient mir schildern, was er schon versucht hat, um sein Ziel zu erreichen. Und damit weiß ich als Coach, was bisher nicht funktioniert hat. Und ich kann auch einordnen, auf welcher Ebene das nicht funktioniert hat. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Wir haben ja gesehen, dass ich mein Verhalten ändern muss, um die Umwelt zu verändern und so weiter. Und aufgrund dieser Logik lässt sich aus den logischen Ebenen nach Dills folgende Empfehlung ableiten. Setze im Coaching eine Stufe höher an als die Stufe, in der der Klient Resultate erreichen will. Also nochmal, will der Coachee ein Ziel in der Umwelt erreichen, dann setze beim Verhalten des Coachees an. Will der Coachee sein Verhalten ändern, dann setze bei den Fähigkeiten an, also befähige ihn dazu und so weiter. Ein weiterer, aus meiner Sicht wirklich nützlicher Hinweis ist folgender. Als Coach sollte ich darauf achten, was mein Coachee sagt. Ich meine das nicht rein inhaltlich, ich meine, wie betont er bestimmte Sätze. Nehmen wir mal an, der Coachee sagt folgenden Satz: Ich kann das jetzt hier nicht machen. Die Betonung, also je nachdem, welches Wort der Coachee betont, kann mir einen Hinweis darauf geben, wo der Coachee ein Hindernis, eine Blockade sieht, warum er die gewünschte Veränderung nicht erreicht. Also der Satz war, ich kann das jetzt hier nicht machen. Wenn er ich betont, dann weist das auf die Identität hin. Wenn er kann betont, dann geht es ganz klar um Fähigkeiten. Liegt die Betonung auf das jetzt hier, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es um die Umwelt geht. Und wenn er das Wort nicht betont, dann meint er, ich kann nicht, dann handelt es sich dabei um einen Glaubenssatz. Er glaubt einfach nicht, dass er das kann. Und wenn der Coachee das letzte Wort betonen würde, machen, dann geht es natürlich um das Thema Verhalten. Indem ich jetzt als Coach sehr genau darauf achte, welche Worte der Coachee betont, kann ich Vermutungen anstellen, wo denn jetzt ein Hindernis für die Veränderung liegen könnte. Aber Vorsicht, es sind und bleiben immer nur Vermutungen. Ich sehe den Eisberg unter dem Wasser nie richtig. Komme ich jetzt also schließlich zu einer Einschätzung, auf welcher Ebene ich ansetzen kann, dann, und jetzt schließlich der Kreis, kann ich auch das probate Mittel, also eine geeignete Interventionstechnik, auswählen. Dazu muss ich mir klar machen, dass verschiedene Techniken auf verschiedenen logischen Ebenen ansetzen. Wir haben ja schon einige Techniken kennengelernt, zum Beispiel die Kompetenzkarte oder den Moment of Excellence, also den Königsanker. Die setzen zum Beispiel ganz klar bei den Fähigkeiten, also bei den Ressourcen an. Oder ein anderes Beispiel, Persönlichkeitstests setzen bei der Identität an. Das heißt, ich soll ja Klarheit über mich selbst erlangen dadurch. Einhaken hat diese ganze Sache. Natürlich gibt es auch übergeordnete Methoden, die sich nicht so einfach logischen Ebenen zuordnen lassen. Zum Beispiel am Anfang dieser Reihe haben wir ja Fragetechniken gelernt. Das ist natürlich eine übergeordnete Maßnahme oder ein übergeordnetes Tool. Und genauso die Zieldefinition nach zum Beispiel der SMART-Regel ist ja eine vorangeschaltete Maßnahme, die hat nichts mit den logischen Ebenen per se zu tun. In den folgenden Hörsendungen werde ich Ihnen einige Tools vorstellen und Ihnen dann immer zeigen, auf welcher logischen Ebene diese jeweils ansetzen. Eines ist mir noch ganz wichtig. Der Coachee ist natürlich nicht das Modell. Also wir Menschen sind nicht die Landkarte. Die logischen Ebenen sind eine ganz stark vereinfachte Darstellung von uns selbst. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich einen Ozean beschreiben will. Also ich kann die tiefste Stelle messen, die Wassertemperatur bestimmen, die Ausdehnung, die Anzahl der Pottwale im Ozean. Aber egal wie viele Dimensionen, Fakten oder Ebenen wir jetzt messen und darstellen, es ist doch immer nur ein müder Abklatsch, eine Abstraktion oder eine schlampige Karte eines Ozeans. Aber nie der Ozean selbst. Zu guter Letzt will ich noch einen Punkt erwähnen. Und zwar, diese logischen Ebenen nach Dills sind nicht unumstritten. Das Modell wird öfter kritisiert. Und zwar oft deswegen, weil diese Pyramidenform suggeriert, dass das Modell strikt linear hierarchisch ist. Das heißt, dass es von unten nach oben ganz klare Hierarchiestufen hat. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass sich die genannten Ebenen zirkulär bedingen. Die oberste Stufe beeinflusst auch die unterste, die zweite, die vierte und so weiter. Das heißt, es gibt hier deutlich mehr Wechselwirkung, als das Modell abbildet. Nichtsdestotrotz, für mich persönlich ist es ein hervorragendes Hilfsmittel, eine geistige Landkarte, um die richtige Coaching-Methode für den richtigen Sachverhalt auszuwählen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 15. Folge zum Thema Coaching, die Wahl der Waffen. Jetzt haben wir ein Modell für die persönliche Veränderung kennengelernt und gesehen, wie zumindest einige Coaches bestimmen, welche Tools aus ihrem Repertoire sie in welcher Situation einsetzen wollen. In der nächsten Sendung befassen wir uns mal mit der obersten Ebene, der Identität, und lernen dazu ein passendes Coaching-Tool kennen, die Biografiearbeit. Freuen Sie sich darauf und genießen Sie weiter den Vorfrühling. Die Shownotes zur heutigen Sendung finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. Und wenn Sie Fragen haben, dann mailen Sie mir. Ich behandle alle Themen versprochenermaßen anonym. Bis zum nächsten Mal, Ihr Sebastian Stockebrandt.